Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. Episode 143 ist der dritte Teil meiner Reihe über die Reformation und es geht um Ablässe. Wie schon in der ersten Episode dieser Reihe bemerkt, gelten Ablässe vielerorts als etwas Dreckiges, das man am liebsten in der dunklen Vergangenheit vergisst. Ich bin in meiner Kindheit und Jugend nie damit in Kontakt gekommen, und als ich einmal die Möglichkeit hatte, habe ich es gleich falsch gemacht. Doch dazu später mehr. Die Doktrin vom Fegefeuer, die ich zuletzt erklärt habe, ist sogar in protestantischen Kreisen einigermaßen akzeptiert. Da Christus selber von Sünden spricht, die weder in dieser noch in der nächsten Welt verziehen werden, klingt es so, als gäbe es andere Sünden, in der Bibel nicht weiter erwähnt, die eben doch in der nächsten Welt vergeben werden. Und auch der heilige Paulus schreibt ganz explizit über eine Läuterung im Feuer. Viele mögen bloß die Bilder nicht, die im Mittelalter vom Fegefeuer gemalt wurden. Einige behaupten sogar, dass das Fegefeuer erst im Mittelalter erfunden wurde. Dabei denken sie an Dantes Inferno mit Beschreibungen von Lavahöhlen und Feuerqualen. Dies ist natürlich Unsinn, denn in Dantes Inferno geht es ja um die Hölle. Dantes Purgatorio ist ein Berg, auf dem die Seelen freiwillig eine Arbeit auf sich nehmen, die ihrer Sünde entgegengestellt ist. Wie wir später sehen werden, spricht auch Martin Luther in den 95 Thesen davon, dass die Seelen im Fegefeuer die Leiden gerne auf sich nehmen oder wenigstens nehmen sollten. Genau da liegt ja sein Problem mit Ablässen. Und diese findet man ja nun gar nicht in der Bibel. Dennoch habe ich die gesamte Rechtfertigung für Ablässe bereits in der letzten Episode erwähnt. Die Kirche ist von Christus dazu eingesetzt, seine Mission fortzusetzen und ist damit sein Leib auf der Erde. Ein Organismus zusammengesetzt aus Menschen, deren Wille es ist, ihm zu folgen, sich ihm anzugleichen, wird durch die Eucharistie zu seinem Leib. Als solcher hat die Kirche die Autorität zu binden und zu lösen, Sünden zu vergeben und Schuld wieder gut zu machen. Denn auch Gott selber kommt nicht einfach aus dem hohen Himmel und erklärt Sünden für nichtig. Das wäre ungerecht. Stattdessen setzt er sich selber ein, heilt die Kranken, nährt die Hungernden und gibt sein Leben dahin. Er ist also kein Pofalla, der einfach sagt, hiermit erkläre ich die Ursünde für beendet. Nein, er macht die Sünde wieder gut, er heilt die Welt und erfüllt damit die Gerechtigkeit. Die Apostel haben von ihm die Autorität und die Mission bekommen, desgleichen zu tun. Wer sich also an die Kirche wendet, wird durch sie alle Gnaden Gottes erhalten. Dies geschieht vor allem in den Sakramenten, Handlungen, die Christus uns aufgetragen hat zu tun. Und es geschieht durch Ablässe, das heißt gewisse Handlungen, durch die wir erbitten, Gnaden, die die Heiligen erwirkt haben, auf uns anzuwenden. Wie ist die Kirche Mittlerin? Indem sie konkret vorgibt, welche Art dieser Handlungen sein sollen. Dies ist nicht leicht verständlich und hört sich vielleicht willkürlich oder gar sektenhaft an. Ich will versuchen, es mit meinen persönlichen Erfahrungen klarer zu machen. Indem ich nämlich selber versucht habe, einen Ablass zu gewinnen, habe ich gemerkt, was man wirklich daran falsch machen kann und was wirklich passiert, wenn man es richtig macht. Mein erster Kontakt mit einem Ablass war im Jahre 2013, als ich für die Europython-Konferenz in Florenz war. Natürlich musste ich auch die berühmte riesige Basilika von Florenz besuchen und natürlich war sie voller Touristen. An den Seitenwänden sind verschiedenste Verzierungen, aber ein Bereich, ich glaube es war hinten rechts, war abgesperrt. In der Mitte dieses Bereiches war eine einzelne Kniebank. Die Absperrung war an einer Stelle offen und dort stand ein Schild, welches von einem päpstlichen Bescheid sprach, nachdem man einen vollkommenen Ablass erwirken konnte, indem man auf dieser Kniebank ein Vaterunser, ein Ave Maria und ein Ehre sei sprechen würde. Wow, dachte ich, nichts leichter als das. Nun ja, ganz so einfach war es nicht. Dieser Bereich war abgegrenzt und im Eingangsbereich, das heißt, all diese Touristen haben einen beobachtet und das fühlte sich recht unangenehm an. Meine nächste Schwierigkeit war es, dass ich weder Ave Maria noch Ehre sei auswendig konnte. Ich glaube aber, dass bei der Kniebank hilfreiche Broschüren lagen. Und so war ich schnell fertig und dachte, was für ein Glück, dass es diese Möglichkeit hier gab. Und so schwer war es auch gar nicht. Über ein Jahrzehnt lang habe ich so über die Sache gedacht. Ich habe keine Änderung in mir gespürt, aber ich habe auch nichts anderes erwartet. Dann aber, als ich für diese Reihe über die Reformation tiefer forschte, habe ich erfahren, dass an den Handlungen selber gewisse Bedingungen geknüpft sind, die ich damals nicht erfüllt hatte. Ich befürchte also, dass ich damals keinen Ablass erwirkt habe, hauptsächlich aus Unwissenheit. Wirklich tiefer beschäftigt hatte ich mich ja auch nicht mit diesem Thema. Nun aber weiß ich mehr. Verschiedenste Handlungen können vom Papst mit einem Ablass belegt werden. Genauer gesagt gibt es einen Gerichtshof im Vatikan, der die Apostolische Pönitentiarie heißt. Auf Wikipedia lesen wir, das Aufgabengebiet der Apostolischen Pönitentiarie umfasst die Gewährung von Gnadenerweisen, das Ablasswesen, soweit es nicht in die Kompetenz der Kongregation für die Glaubenslehre fällt, Absolutionen, Dispense, Nachlass von Strafen, Umwandlung von Verpflichtungen und Ähnliches. Ein Buch, das sie herausgeben, ist das Enchiridion Indulgentiarium, in dem die Regulierungen stehen. Ich hoffe, dass meine geehrten Zuhörer dies nicht für Bürokratisierung des Glaubens halten. Die Kirche hat ganz einfach fast 2000 Jahre Erfahrung mit all den Missverständnissen und absichtlichen Missbräuchen, die die Menschen unweigerlich begehen. Deshalb steht uns die Kirche helfend zur Seite, um die Sache zu erklären. Zurück zu den Handlungen, die mit einem Ablass belegt werden können. In meinem vorherigen Beispiel war es, in der Basilika von Florenz öffentlich zu beten. Der Priesterbruderschaft St. Petrus wurde zugesagt, dass der Eintritt in diese Bruderschaft einen vollen Ablass gewähren kann. Dann gibt es aber, im Enchiridium aufgelistet, die ordinären Handlungen, allen voran eine halbe Stunde Anbetung vor der heiligen Eucharistie. Und dies habe ich Anfang dieses Jahres auch gemacht. Da vielerorts verschiedene Anweisungen stehen, dachte ich, es müsste eine ganze Stunde sein. Ich würde also sagen, dass ich hier auf der sicheren Seite bin. Doch nun zu den Vorbedingungen. Diese sind sakramentale Beichte, Teilnahme an der Eucharistie, vollständige Löslosung von allen Sünden, auch lässlichen Sünden. Diese Bedingungen müssen nicht am gleichen Tag erfüllt werden, sollten aber innerhalb einer Woche vor oder nach der mit Ablass belegten Handlung vollbracht werden. Und hier stand ich nun vor dem ersten großen Problem. Mein Ziel mit der Erwirkung des Ablasses ist es, dass die Schätze der Kirche auf mein Leben angewendet werden, damit mir die Läuterung im Fegefeuer erspart bleibt. Natürlich will ich schon jetzt von meinen Sünden gelöst sein, meine Bindung an sie soll verbrennen. Dies bedeutet, dass ich meinen Willen, Verstand und Körper in physikalischen Handlungen auf dieses Ziel ausrichte und um die Gnade bete, die mir zwar nicht zusteht, die Gott mir aber in seiner Güte geben will, wenn ich nur danach frage. Aber wie kann die vollständige Loslösung von lässlichen Sünden sowohl Wirkung des Ablasses sein, wie auch Vorbedingung? Trotz der persönlichen Note dieses Themas möchte ich konkreter werden. Ich habe schon seit früher Jugend eine Bindung an Pornografie und damit einhergehende Handlungen. Nicht immer ist mir klar, was genau daran Sünde ist, inwiefern sie lässlich oder Todsünde ist, aber widerwillig muss ich eingestehen, dass Gott meine Fragen »Ist das denn wirklich so schlimm, dass ich es sein lassen soll?« häufig mit einem klaren »Ja« beantwortet. Wenn nun ein Ablass erwirkt, dass meine Bindung an diese Sünde im Fegefeuer nicht verbrennen muss, dann muss der Effekt sein, dass ich schon jetzt von der Sünde gelöst werde. Wie aber passt das zu der Vorbedingung, dass ich bereits von allen Sünden losgelöst sein muss? Bevor ich meine Antwort darauf gebe, hier noch das nächste Problem. Bindung an Pornografie ist etwas wie eine Abhängigkeit, besser allerdings eine Gewohnheit, die sich eingefleischt hat. Deshalb ist es so schwer, damit aufzuhören, aber eben doch möglich ohne pharmakologische Entziehungshilfe. Nachdem ich den Ablass erwirkt habe, hatte ich dennoch Zeiten, in denen ich die körperliche Versuchung stark gespürt habe. War der Ablass also wirkungslos, da ich noch immer an die Sünde gebunden bin? Um diese Fragen wirklich zu beantworten, empfehle ich dem geehrten Zuhörer, es selber auszuprobieren. Ich habe für mich Antworten gefunden, aber sie sind persönlich und wenigstens am besten für jene zu verstehen, die es selber probiert haben. Ich versuche es trotzdem zu erklären. Diese zweite Sache ist auch die einfachere. Der Körper eines jeden Menschen unterliegt der Versuchung. Sogar Jesus Christus selber wurde in der Wüste in Versuchung geführt. Dass mein Fleisch mich in Versuchung führt, hat also nichts mit einem Hang zur Sünde zu tun. Und dass mein Wille tatsächlich freier geworden ist, merke ich daran, dass ich enormen Erfolg in Keuschheit erfahren habe, mehr als je zuvor. Natürlich kann das Zufall sein. Wenn man es 50 Mal versucht und es beim 50. Mal klappt, dann mag der Erfolg an den 94 vorherigen fehlgeschlagenen Versuchen liegen und nicht an dem, was ich direkt vor dem 50. gemacht habe. Ich akzeptiere aber gerne im Glauben, dass der Ablass wirklich wirksam geworden ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ich in Zukunft der Sünde wieder verfalle. So ist das Leben. Das wäre ein Rückschritt, aber damit ist nicht alles verloren. Was der Ablass mir gebracht hat, ist die Loslösung von einer Sünde, ja, von allen Sünden. Dass ich gleich wieder damit anfange, in spirituelle Probleme zu geraten, ist leider nicht überraschend. Trotzdem lohnt es sich, es zu tun. Nun also zur schwierigeren Frage. Wie kann die Loslösung von sogar lässlichen Sünden sowohl göttliche Gnadenwirkung wie auch menschliche Vorarbeit sein? Nun, so verwunderlich ist dies eigentlich nicht. Wenn ich etwas von Gott erbitte, ist es doch klar, dass ich tue, was ich kann. Die Vorbedingung bezieht sich also auf das, was ich mit menschlicher Kraft erreichen kann. Ich muss meinen Willen voll darauf ausrichten, wenigstens das eine Mal im Laufe einer Woche um die Ablasshandlung. Wie das geht, kann ich nicht mit Worten beschreiben, aber ich habe es persönlich als etwas Neues gespürt. In anderen Worten, ein katholischer Bauer, der für eine gute Ernte betet, muss dennoch aufs Feld gehen, äggen, säen und gießen. Und was, wenn er es nicht ganz schafft? Auch wenn ich mit einem großen Ego gesegnet bin, gibt es skrupelbehaftete Menschen, die nie glauben, genug getan zu haben. Sie bilden sich schon direkt nach der Aussaat eine verlorene Ernte ein, weisen aber gleichzeitig jeden Gedanken ab, dass Gott versagt haben könnte und schämen sich, nicht genug geäggt, gesät oder gegossen zu haben. Sie wollen den Erfolg nicht von ihren eigenen Leistungen abhängig sehen. Und dies ist die falsche Einstellung. Klar, die echte Arbeit, die wirkliche Wirkung kommt von Gott und nicht von mir. Aber dies steht kein bisschen im Konflikt mit der Tatsache, dass mein Vater von mir verlangt, mein Bestes zu geben. Und dann gibt es ja noch die Teilablässe. Ein Freund von mir hat auf die Frage hin erzählt, dass er etwa 5-mal am Tag einen Ablass erwirkt. Dies ist wie ein vollständiger Ablass, nur in viel kleinerem Maße, nicht ganz so ambitioniert sozusagen. Für ihn ist es natürlich, dass wir Gott jederzeit um Gnaden erbitten, dass wir jederzeit die Hilfe der Kirche und der Heiligen in Anspruch nehmen und dass wir jederzeit unser Leben darauf ausrichten, ganz frei von Sünden zu sein, auch wenn wir es alleine nie ganz schaffen können. Nun, jeder muss dies für sich selber erfahren. Ich jedenfalls habe mir vorgenommen, alle 1 bis 2 Monate einen vollständigen Ablass zu erwirken, manchmal für mich selber, wie bei diesem ersten Mal, manchmal für meine lieben Großeltern. Zusammenfassung. Paulus spricht von einer Läuterung unserer Taten im Feuer. Dies nennen wir das Fegefeuer. Die Kirche ist ein Organismus und Jesu Leib auf der Erde. Durch sie haben wir Anteil an Gottes Gnaden. Ein Ablass zu erbitten bedeutet, sein Leben durch Beichte und Eucharistie mehr auf Christus auszurichten und eine besonders fromme Tat zum Zwecke der Erlösung von Läuterungsstrafen zu tun. Persönlich habe ich erfahren, dass ein ernst gemeinter Versuch Frucht im eigenen Leben bringt. Bevor wir aber in der nächsten Episode zu Luthers Kritik übergehen, möchte ich noch eine Verständnisschwierigkeit nennen, die ich hatte. Ein notwendiger Bestandteil dieser Lehre vom christlichen Leben ist die Substitution, der Austausch. Zunächst ist er der Austausch von meiner Schuld aufgrund meiner Sünden gegen die Wiedergutmachung und das Leiden von Christus und seiner Kirche. Nun, dass unsere Schuld durch Christi Leiden ausgelöst wird, ist auch Kernglaube der Protestanten, daher wird dies nicht angefochten. Dass die Kirche aber der Leib Christi ist und ebenso Teil hat an dieser Ökonomie, ist mir als Katholik wenigstens klar. Doch als Pedant habe ich mehr Schwierigkeiten mit einer anderen Substitution. Der schlechte Effekt, den ich auf die Welt habe, kann durch gute Taten wieder gut gemacht werden. Und dabei kommt es nicht darauf an, wer die guten Taten tut. Ein Heiliger kann es für mich tun, ich kann es für meine Großeltern tun. Aber dass die gute Tat eines Heiligen meine persönliche Bindung an die Sünde bereinigt, wie kann das sein? Als Antwort fand ich, dass all diese Dinge wirklich ganz erstaunlich austauschbar sind. Paulus spricht ja gerade davon, dass unsere Taten im Feuer geprüft werden, nicht unsere Seelen. Die schlechten Taten verbrennen. Mein Freund kann eine Woche lang fasten und beten, dass ich von meiner Sünde befreit werde. Oder dass ein Ungläubiger einen Antrieb erhält, zum Glauben zu finden. Und Gott wird mit Wohlwollen darauf schauen. Freiwillig aufgenommene Leiden, Almosen geben, Fasten und Gebet, dazu sind wir aufgerufen und diese Dinge haben einen großen Effekt in der Welt. Ungläubige kommen zum Glauben, Seelen kehren sich von der Sünde ab und Gott zu. Letztlich ist es egal, in wie viele Kategorien wir den Effekt der Sünde sortieren. Gute Taten, und dazu gehört das Gebet, sind die Antwort auf sie alle. Martin Luther wusste all dies. Was also war seine Kritik? Dies schauen wir uns in der nächsten Episode an. Und bis dahin, Gottes Segen.